Wiesbaden im Umbruch. So heißt die Ausstellung, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Es ist der dritte Teil einer Trilogie. Sie haben schon zwei andere Ausstellungen kuratiert über Napoleon, Wiesbaden in der napoleonischen Zeit und Wiesbaden in der Biedermeierzeit. Erzählen Sie uns bitte etwas über Ihr Konzept, das Konzept dieser Trilogie.
Ja, das Konzept hat sich eigentlich aus meinem Leben mit dem 19. Jahrhundert ergeben. Wenn man sich zunächst mit Napoleon und der auch Besatzung Nassaus durch die Franzosen befasst hat, dann fragt man sich natürlich automatisch, wie ist das hinterher weitergegangen? Und dann kommt man natürlich zur Revolution von 1848 und dann zu dem Zeitpunkt, wo Nassau aufgehört hat zu existieren, weil Preußen es annektiert hat. Und dieser Umbruch von Preußen nach Nassau, das war dann eben der Grund für die dritte Ausstellung. Als ich hier nach Wiesbaden kam und den Vorsitz der Casino-Gesellschaft übernommen habe, da hatte ich einen Grund, das zu tun, nämlich das Kulturleben in Wiesbaden zu bereichern. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass in Wiesbaden die lokale Kultur oder die regionale Kultur so ein bisschen gelitten hat. Also die Menschen wussten eigentlich gar nicht, was hier passiert ist. Und da habe ich gedacht, das ist eine Idee, die man verwirklichen kann, um ihnen das anschaulich zu machen. In einer Ausstellung, mit einem Film, mit einem Katalog. Und so ist es gekommen, dass ich dann hier in der Casino-Gesellschaft diese Ausstellung gemacht habe.
Welche waren die entscheidenden Jahre im preußischen Wiesbaden?
Die entscheidenden Jahre waren eigentlich die Jahre unter der Herrschaft zunächst von König Wilhelm, Kaiser Wilhelm I. und dann Wilhelm II. Natürlich, das ist die ganze Zeit, die also dann von 1866 bis 1918 gedauert hat. Aber entscheidend ist eigentlich Wilhelm I. gewesen, weil er eine viel freiere Verwaltung gewährt hat, als das mit der preußischen, ja, wie soll ich das nennen, Diktatur ist falsch, aber es war eben eine Hierarchie.
Autoritäres?
Ein totalitäres Regime. Und das ist der Umbruch. Dass also Wilhelm gesagt hat, hier, ihr Lokale in Wiesbaden und nicht nur wir hier, ihr habt mehr Freiheiten. Das war eben in Preußen nicht von Anfang an so, aber hat es sich so entwickelt und ist so geblieben. Und in Nassau hat zwar der Herzog Adolf 48, Revolution, dann gesagt, ihr habt alle Freiheiten. Aber hat Jahr für Jahr hat er die eine wie die andere wieder weggenommen. Und das war ein sehr autoritäres Regime. Und das ist eben Wiesbaden sehr, sehr gut bekommen. Insbesondere, da es ja einen internationalen Kundenkreis hatte und sehr viele Menschen aus Frankreich kamen. Und das Verhältnis von Frankreich und Deutschland war in dieser Zeit ja nicht sehr gut.
Gerade noch mal kurz zurück zu der nassauischen Zeit, also die wird ja in Wiesbaden auch ein bisschen verklärt, die gute alte Zeit. Ist den Wiesbadenern klar, heute meine ich, dass das sich um ein autoritäres Regime des Herzogs gehandelt hat?
Also das kann man so nicht sagen, weil die Wiesbadener sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Insbesondere auch die lokale Verwaltung in Wiesbaden, die hat mit der Geschichte nichts am Hut. Und deshalb ist es ja auch so schwierig, hier in Wiesbaden Kultur der Vergangenheit zu vermitteln. Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, dann möchte ich sagen, die nassauische Zeit war, nachdem die französische Besatzung hier war, natürlich zunächst mal ein Fortschritt. Aber da der Herzog und insbesondere dann Adolf immer autoritärer geworden ist, haben die Wiesbadener schon darunter gelitten, weil sie gar nicht die Freiheiten hatten, die sie dann unter den Preußen hatten. Und deshalb ist das auch verblasst. Man hat zwar dann auch das Landesdenkmal, dann den Herzog Adolf noch verherrlicht, weil man damals noch so ein bisschen den Sinn für Geschichte hatte. Und das war die Autorität. Und 1919 gab es keine Autoritäten, nicht? Also das war ja das Ende sozusagen, wie soll ich das mal sagen, des Ersten Weltkrieges. Und die Weimarer Republik hatte ja zunächst keine Autoritäten, nicht? Also deshalb auch diese Verherrlichung
der guten alten Zeiten,
ja.
Um das nochmal zeitlich einordnen zu können, die Ausstellung beginnt 1866,
ja.
Und endet womit?
Ja, und endet mit dem Tod von Wilhelm dem I. Und das ist
1888.
Genau.
Ja, gut gelernt.
Ja,
ich habe
sehr
die
gut.
Ausstellung genau angeguckt. Also um die 1890er Jahre geht es nicht.
Nein.
Und warum haben Sie das rausgelassen? Da ist ja auch sehr viel in Wiesbaden passiert.
Ja, preußisch war das auch. Sagen, weil das eine andere Zeit war. Also Wilhelm der I. hat sich von Wilhelm dem II. Ja grundsätzlich unterschieden. Er wollte ja gar nicht deutscher Kaiser werden. Er wollte preußischer König sein und das war's. Und ihm ist ja diese Kaiserkrone, wenn Sie so wollen, auch richtig aufgedrückt worden, nicht? Sie wissen, dass das in Versailles passiert ist und dass schon die Tatsache, dass man so etwas in einem Land macht, mit dem man gerade sich in Krieg befindet, ist schon eine Beleidigung und auch eine Ursache für die weitergehende Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Und das wollte er alles nicht. Er wollte im Grunde genommen eben König sein, aber auch nicht mehr. Und der Bismarck hat ihm das aufgedrungen, wie der Bismarck ihm vieles aufgedrungen hat. Und von daher, der Wilhelm war ein freiheitlicher Mensch, der keinen großen Zwang nötig hatte. Das Volk hat ihn geliebt.
Die Wiesbadener auch.
Und die Wiesbadener natürlich auch sehr. Das kommt natürlich auch daher, dass er hier in Wiesbaden ja praktisch jedes Jahr sein konnte. Und Sie wissen ja auch, wie das passiert ist, weil er bei seinem ersten Besuch hier so gut angenommen worden ist. Und Sie wissen auch, wie das zustande kam?
Erzählen Sie es bitte nochmal.
Ja, also ein Wiesbadener Bürger war in Bad Ems zur Kur. Und zur gleichen Zeit war der preußische König dort auch zur Kur. Und dann haben die beiden auf irgendeinem Spaziergang im Park sich zusammengefunden. Und dann hat der Wiesbadener gefragt, kennen Sie eigentlich Wiesbaden? Und dann hat der König gesagt, nö, Wiesbaden kennt. Ja, sagt der, Wiesbaden ist doch auch ein ganz toller Kurort und Sie müssen es unbedingt kennenlernen. Wollen Sie denn nach Wiesbaden kommen? Ja, kann auf der Rückreise von Bad Ems nach Potsdam, kann ich mal kommen. Und dann hat der Wiesbadener sofort hier die Bezirksverwaltung alarmiert und hat gesagt, also der König, der preußische König kommt und ihr müsst ihn einladen. Und dann haben die das hier natürlich, binnen 8 Tagen ist das publik gemacht worden und er ist willkommen geheißen worden. Die haben dann hier einen Ball veranlasst. Und das war der Ausgangspunkt. Da hat er gesagt, also Wiesbaden ist ja eine wunderschöne Stadt.
Die muss preußisch werden.
Und also so ist das gekommen. Gell?
Also dann wurde Wiesbaden preußisch und es hatte nur Vorteile.
Ja, also für Wiesbaden waren es nur Vorteile. Ja.
Welche genau?
Ja, vor allen Dingen von den Steuern her. Also es ist ja so gewesen, dass in Wiesbaden, in Nassau, gab es ja die Spielbank. Und in Preußen gab es keine Spielbanken. Und Wiesbaden hat sich ja zur Hälfte aus den Mitteln der Spielbank organisiert. Auch den ganzen Fremdenverkehr und alles. Und als nun die Preußen gesagt haben, die Spielbank muss geschlossen werden, da haben die Wiesbadener gesagt, wie sollen wir das denn machen? Davon leben wir doch. Und daraufhin haben die Preußen gesagt, na gut, also eine gewisse Zeit können das noch machen, aber dann. Und dann hat der Ferdinand Heil, der damalige Kurdirektor, das so organisiert, dass die Mittel, die dann noch einflossen durch die Spielbank, gehortet wurden, sodass man den Übergang von der Zeit, von der zeitlosen Spielbank sozusagen, dass man die noch hatte, um den Übergang zu schaffen in das Neue, in die neue Zeit. Und während dieser Zeit hat man eben den Tourismus und den Besuch von Kurgästen in Wiesbaden so umworben, dass man aus den Mitteln dann auch alle Ausgaben decken konnte.
Würden Sie das denn als Vorteil für Wiesbaden bezeichnen, dass die plötzlich ihre Spielbank nicht weiter betreiben durften?
Nein, war kein Vorteil für Wiesbaden, würde ich nicht sagen. Aber es ist gut gelöst worden, dank dieser Tätigkeit vom Ferdinand Heil, der sich um Wiesbaden ja sehr verdient gemacht hat.
Kommen wir zu anderen Vorteilen. Was war noch gut für die Wiesbadener? Wovon haben die profitiert?
Ja, von der freien Verwaltung. Also sie wurden nicht bevormundet. Es gab zwar einen Regierungspräsidenten, aber dieser Regierungspräsident, da ist ja heute noch dieses Gebäude, Ecke Bahnhofstraße und Luisenstraße da. Das war gleichzeitig sein Wohnsitz, da hat er gewohnt. Und er hat in diesem Gebäude hat er die Gäste eingeladen und persönliche Feiern gemacht. Und die Wiesbadener Bürger konnten dahin kommen. Und diese Freizügigkeit waren die gar nicht gewohnt.
Und Freizügigkeit auch in anderer Hinsicht, dass jeder nach Wiesbaden kommen konnte und sich ansiedeln konnte.
Ja, genau.
Vorher war das
restriktiv. War das eben abhängig vom nassauischen Herzog.
Und wovon war das abhängig dann genau? Also wer wurde da zugelassen, wer durfte in Wiesbaden
siedeln? Naja, beispielsweise die Russen, weil eben er ja eine russische Frau hatte und deshalb diese besondere Verbindung zu Russland bestand und die Russen auch Wiesbaden sehr gern besucht haben zu dieser Zeit. Aber das war dann eben allgemein. Mhm. Das war dann nicht mehr nur auf die Russen beschränkt.
Und das war in Nassauer Zeit willkürlich?
Ja, das war willkürlich.
Gibt es noch andere Vorteile? Die Entwicklung
ja,
der
die
Wirtschaft?
Also ich meine,
das waren ja die Gründerjahre.
Ja, Wiesbaden war ja seit 1856 Weltkurstadt. Und das war für seinen Ruf natürlich ganz toll. Und das lag aber auch daran, dass man in Wiesbaden im Inneren der Stadt keine Industrie angesiedelt hat. Also damals waren ja beispielsweise Biebrich noch eine eigene Stadt und man hat dann diese Industrie, die dann auch Wiesbaden nachher groß gemacht hat, angesiedelt eben in Biebrich, in Amöneburg und in Kastell. Und das gehörte ja damals dann auch zu Preußen. Und das ist natürlich eine Entlastung für die Kurstadt gewesen und das haben die Gäste sehr geschätzt.
Es war ja auch eine Zeit, in der die Industrie sich sehr entfalten konnte. Also ich denke jetzt mal an die großen Unternehmen Dückerhoff und Kalle.
Ja.
War das auch möglich eben durch die Preußen?
Das war möglich durch die Preußen, ja. Die Preußen die waren ja viel weiter als die Nassauer. Und die haben ja gewusst, dass da eine Zeitenwende stattfindet. Und die haben das gefördert, weil sie auch wussten, dass man dadurch Geld einnehmen kann. Ne? Und es ist ja auch so, wenn man das mal historisch verfolgt, die sind ja gefördert worden, nicht? Und dann auch als hervorgehobene Kaste, hätte ich beinahe gesagt, betrachtet worden. Und Das ist ja auch in historischen Bildern sehr gut sichtbar.
Wie umfassend ist die Ausstellung, die Sie gemacht haben? Sie haben schon diverse Aspekte angesprochen, geschichtlich, kulturell und gesellschaftlich.
Ja.
Also so umfassend wie möglich, oder haben Sie sich auf bestimmte Themen fokussiert?
Ja, also wir haben natürlich nicht in den Vordergrund gestellt die Armut in dieser Zeit. Es gab natürlich die Menschen, die dann arbeiten mussten und von dem Geld, das sie verdient haben, kaum leben konnten. Die haben in Wiesbadens Hinterhäuser gewohnt. Also man kann das ja heute noch feststellen in der Innenstadt. Es gibt ja sehr viele Hinterhäuser, heute natürlich opulenter, das ist klar. Aber damals waren das die Wohnstätten der Arbeiter. Und das war, ja, also wenn man es heute aus sozialer Sicht sieht, muss man sagen, das bedurfte der Korrektur. Aber das habe ich in der Ausstellung mal angedeutet, mit einem oder zwei Bildern. Aber die Ausstellung war nicht dazu da, nun diesen sozialen oder sozialistischen Touch da zu bereichern.
Im Katalog gibt es dazu zwei Artikel und ich finde die auch dringend notwendig.
Ja,
denn das
richtig.
Ist ja die Kehrseite,
ja,
der prächtigen, ja, Kurstadt, Weltkurstadt,
ja, genau,
die ja unbedingt auch zur Kenntnis genommen wird.
Ja.
Denn den sogenannten kleinen Leuten, also dem Dienstpersonal, ging es ja wirklich sehr schlecht.
Ja, genau. Das war ja auch der Gesichtspunkt, warum ich alle Ausstellungen immer auch mit einem Film und einem Katalog gemacht habe, weil man dann in dem Katalog auch die Seiten beleuchten konnte, die in die Ausstellung ja nicht mit rein konnten. Also ich meine, es ist ja ein beschränkter Platz, den man hat. Und wenn man sehr viele schöne Exponate hat, dann sollen die ja auch zur Geltung kommen. Aber das war der Ausgleich. Dann im Katalog konnten die Leute lesen, wie es der anderen Seite ging.
Und Armut und Elend wollen auch die Zuschauer nicht so gerne sehen.
Nein, das ist auch nicht der Sinn der Geschichte, ne?
Sie haben ja gesagt, Wiesbaden war eine gespaltene Stadt, trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs.
Ja.
War das allgemein üblich in Deutschland in der Zeit oder war Wiesbaden da ein besonderes Exemplar?
Das war natürlich allgemein üblich und das hängt damit zusammen, dass England und ja auch die anderen Staaten alle mit der Industrialisierung schon weiter waren als wir. Und ich meine, man muss sich das einfach mal vorstellen, wenn eine Gesellschaft industrialisiert wird und da stehen die Menschen nur noch und machen diese Handreichungen oder stellen Maschinen ein, das ist was anderes, als wenn man frei arbeiten kann. Und das war natürlich eine enorme Umstellung, also das gehörte auch zu dem Umbruch.
Könnten Sie sagen, was diese Epoche, in der Nassau preußisch wurde, charakterisiert hat?
Ja, also für Wiesbaden war es ein Wachstum im Kurbetrieb. Und viele sind ja dann nicht mehr nur gekommen, um hier Bäder zu nehmen, sondern weil sie eine angenehme Unterhaltung und Gesellschaft gesucht haben. Und Wiesbaden hat in dieser Zeit, und das war auch der Umbruch, natürlich enorm an Restaurants, Gastwirtschaften, Hotels zugenommen. Die ganze Innenstadt war praktisch Hotellerie. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen.
Und alles, das wissen wir von Hans-Dieter Schreb, so 5-Sterne-Hotels,
ja,
also
das,
in unserer heutigen Kategorie,
ja,
also Paläste. Ja,
ja, das war alles sehr optimal. Ja, das ist schon richtig.
Steine können reden, haben Sie gesagt, nämlich die Steine von Höppli.
Ja.
Mit denen haben Sie sich besonders befasst.
Ja, das war ein reiner Zufall. Ich war im Anstalt für das Landesmuseums für Denkmalpflege und habe gefragt, was sie an Exponaten hätten eventuell. Und da haben die gesagt, also wir haben aus der Zeit eigentlich nichts. Aber wir können ja mal rübergehen ins Schloss und können da gucken. Und dann sind wir ins Schloss gegangen und dann hat der Verwalter gesagt, also da gibt es eigentlich gar nichts. Und da sage ich, also was haben Sie denn eigentlich in Ihrem Keller? Und dann hat er gesagt, wir können gerne in den Keller gehen, aber da liegt nur Dreck und Schutt. Dann sind wir in den Keller gegangen, da war nichts Besonderes. Und dann sagt er, es gibt aber noch einen Unterkeller, wo der eigentliche Dreck liegt. Und dann sind wir da reingegangen und da lagen da diese Steine. Und diese Steine habe ich sofort erkannt. Das waren Teile von Gebäuden, die gebaut worden sind mit Elementen vom Höppli aus der Wörthstraße. Und dann habe ich gesagt, wem gehört das denn? Ja, sagt er, das ist Schutt. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich da was von haben? Sie können sich nehmen, was Sie wollen. Und da habe ich mir da eben eine gewisse Anzahl rausgesucht. Die mussten natürlich gesäubert und alles werden und so. Und die sind dann in die Ausstellung gekommen. Und das war ein Anziehungspunkt. Das wusste ja keiner, dass das da unten alles lag. Die Leute wussten und wissen ja auch heute noch nicht, dass oben auf dem Biebricher Schloss die Figuren, das sind ja neue Figuren von Höppli gewesen. Also die alten, die waren ja verschrottet und was weiß ich nicht alles. Also der hat eine Bedeutung gehabt, die ihm eigentlich so gar nicht bewusst war. Und das habe ich dann auch versucht, in der Ausstellung so ein bisschen darzustellen. Diese erste Flügel der Nassauischen Sparkasse an der Rheinstraße, Ecke Adolfsallee, sind Höppli-Steine. Und dann die Wiesbadener Volksbank, alles Höppli-Steine. Casino-Gesellschaft, alles Höppli-Steine. Und wenn Sie sich umgucken in Wiesbaden, an allen Bauten ist das. Das war damals eben moderne Bauweise.
Ja, toll. Man kann also einen Spaziergang durch Wiesbaden machen auf Höpplis Spuren.
Genau, das kann man machen, ja.
Herr Schmidt von Rhein, wie macht man denn eine solche Ausstellung? Sie hatten also die Idee von Nassau nach Preußen.
Ja.
So, und dann?
Ja, und dann muss man sich kümmern, was war da? Da muss man erstmal Geschichte erforschen. Und dann muss man sehen, im lokalen Bereich, wo könnten irgendwelche Exponate sein? Wo gibt es Menschen, die wissen, wie das passiert ist? Da müssen sie mit Historikern reden. Und und dann fügt sich so langsam so ein Bild zusammen. Und natürlich ist ganz wichtig, wenn man vorher die Zeit erforscht hat und sowieso für das 19. Jahrhundert Interesse hat, dann fügt sich das alles so ineinander und dann gibt es nachher so ein Gesamtbild.
Ich habe gehört, Sie haben eine Puppenstube ersteigert
oder
gekauft.
Ja.
Und das ist eins der schönen Exponate in der Ausstellung.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Das kann ich Ihnen sagen. Ich saß vorm Fernsehen und habe gesehen, diese Sendung Bares für Rares. Und da wurde diese Puppenstube angeboten, beschrieben, auch mit Daten um allen. Und dann wurde sie verkauft an einen dieser Unternehmer da aus diesem Kreis. Und da habe ich den sofort angerufen und habe gesagt, diese Puppenstube hätte ich Interesse dran. Und da hat er gesagt, ja, da haben schon ein paar angerufen, die wollen aber auch viel Geld bezahlen. 450 Euro, habe ich gesagt, wenn Sie sie mir sofort verkaufen, kriegen Sie 500 Euro. Hat er gesagt, ja, das mache ich. Und so habe ich diese Puppenstube erworben und das war also wirklich ein Highlight.
Ja, wunderbar. Welche anderen Highlights gab es denn noch in der Ausstellung?
Ja, natürlich diese wunderbaren Ölbilder von Wilhelm I. und seiner Frau. Das waren Leihobjekte aus Bad Homburg vom Museum. Und dann sehr viele Kleinigkeiten, weiß ich jetzt im Einzelnen gar nicht mehr, die ich dann auch selbst gekauft habe und dann hinterher auch wieder abgegeben habe. Und das ist also schon, aber für mich war eigentlich wichtig so der Gesamteindruck. Wissen Sie, es war auch schwierig, Dinge aus dieser Zeit zu finden. Nehmen wir mal die Möbel. Da bin ich überall gewesen, in Mainz, in Frankfurt, überall rumtelefoniert in Deutschland. Also Möbel aus der Zeit, ach, die sind doch nichts wert und da haben wir nichts und so. Und dann hatte ich eine Einladung hier bei mir zu Hause und da waren die Niederlindners, die ja auch Antiquitätenhändler sind, aus Weilburg da. Und die habe ich dann auch drauf angesprochen und dann haben die gesagt, die haben sie doch oben stehen. Und dann habe ich gedacht, ja, also wenn das so ist, jetzt noch mal begutachten lassen.
Wie Ihre eigenen?
Eigene Möbel, ihre, ja. Die ihre stehen eigenen. Jetzt noch da oben. Ja.
Also Sie, das Gute liegt so nah.
Ja, und dann habe ich die genommen und habe die ausgestellt. Und alle haben das bewundert. Ja, dass ich Möbel aus der Zeit hatte.
Diese wunderbare Recherchenleistung.
Ja.
gab es auch Misserfolge, dass Sie unbedingt etwas hätten haben wollen und es aber partout nicht bekommen haben?
Ja, es gab natürlich Anfragen. Also ich wollte gern eine schöne Statue von Wilhelm I. haben. Und da habe ich in Berlin angefragt und das war mit solchen Kosten verbunden. Also die wollten dann nur was schicken, wenn da ein Begleiter ständig dabei ist und der muss ja bezahlt werden und so. Da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Und deshalb habe ich eben verschiedene kleinere Statuen gehabt. Und da habe ich zu einem Mittel gegriffen, das an und für sich ja nicht so richtig museal ist. Ich habe im Internet geguckt, wo gibt's was und was kostet das. Und das habe ich alles bestellt und dann habe ich es da reingestellt. Weil ich gesagt habe, es geht ja nur darum zu vermitteln. Es geht ja nicht darum, jetzt ein besonderes Kunstwerk da auszustellen. Und ja, also das muss man aber machen, wenn man als Privatier sozusagen solche Ausstellungen organisiert. Das hat ja finanziell auch einen gewissen Rahmen.
Ja, warum sollte man das auch nicht machen?
Naja, weil also sehr viele Historiker und auch Antiquitätenhändler darauf Wert legen, dass man nur Originale ausstellt. Und ich meine, es kommt nicht darauf an, dass man nur Originale ausstellt, sondern auch, dass man einen Blick für alles vermittelt. Und wenn man die Originale nicht bekommt oder die viel zu teuer sind, ja, oder auch nicht schön sind, warum soll man da nicht auf was anderes zurückgreifen?
Also es ging Ihnen darum, ein Gesamtbild zu vermitteln.
Ja, genau.
Und eine Atmosphäre oder ein Gefühl für die Zeit.
Ja, genau.
Die der Betrachter bekommen soll.
Ja, genau.
Was war denn Ihre Absicht? Was wollten Sie denn gerne, dass die Leute mitnehmen aus der Ausstellung? Der Leser des Katalogs?
Ja, die Leute sollten mitnehmen, dass diese Zeit eigentlich für Wiesbaden die glücklichste Zeit war, die Wiesbadener je erlebt haben. Weil eben durch diese sehr flexible Handlungsweise des Kaisers und die sehr freiheitlich bezogene Verwaltung und auf der anderen Seite dieser wirtschaftliche Erfolg durch die kulturelle und auch insbesondere kurliche Weise, wie das alles vermittelt worden ist, auch die Wiesbadener sehr glücklich waren. Und ich kann eigentlich keine Zeit ausmachen, in der die Wiesbadener glücklicher gewesen sind in der Vergangenheit. Das hat jetzt nichts mit der Gegenwart zu tun.
Worauf sind Sie denn besonders stolz?
Ich bin stolz darauf, dass ich die Wiesbadener lokale Kultur auf diese Art und Weise beleben konnte. Und dass vor allen Dingen Film und Katalog einen solchen, nicht nur Absatz, sondern auch ein solches Interesse gefunden haben, dass man doch sagen kann, diejenigen, die ein bisschen intelligenter sind und die ein bisschen Interesse an der Geschichte haben, die haben das alles mitbekommen Und da bin ich stolz darauf, wenn die das weitergeben.
Herr Schmidt von Rhein, vielen Dank.
Gerne.